Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der achten Folge spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, mit Stefanie Stoff-Ahnes. Sie ist Mitglied im Vorstand des GKV-Spitzenverbandes Berlin. Der Vorstandsbereich umfasst den Stabsbereich Vertragsanalyse sowie die Abteilungen ambulante Versorgung, Krankenhäuser und Arznei und Heilmittel.
Ja, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast, Frau Stoff-Ahnes. Ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind und mit mir heute über die Gesundheitspolitik sprechen, aber natürlich uns auch Gelegenheit geben, Sie ein bisschen kennenzulernen. Wir beide haben ja zu einer relativ ähnlichen Zeit hier in Berlin angefangen. Sie kamen aus dem Norden der Republik, ich eher so aus dem Südwesten, aus Rheinland-Pfalz, als Präsident der DKG dann nach Berlin und Sie dann als neue Vorständin des GKV-Spitzenverbands. Ja, wie war denn so das Ankommen in Berlin?
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Gast, für die Einladung in diesem Podcast. Wir haben ja viele Gelegenheiten, wo wir uns austauschen, wo wir miteinander beraten. Und dieses Format ist mal ein neues für uns. Das ist klasse, dass ich hier dabei sein kann. Sie haben ganz recht, unsere Wege haben sich jetzt auf der Bundesebene in Berlin früh gekreuzt. Wobei ich mittlerweile seit 3 Jahren, am 1. Juli sind es 3 Jahre, für den GKV-Spitzenverband arbeiten. Also die Zeit ist dann doch verflogen. Berlin, ehrlich gesagt, ist schon recht lange mein Fokus. Aber Sie haben recht, ich war im Vorfeld für doch die Region Nordost der AOK verantwortlich. Also ich hatte als Juristin zunächst im privaten Bereich gearbeitet. Ich war für einen Intensivpflegedienst tätig, hatte auch eine kurze Zeit beim Pflegeverband gearbeitet und bin dann, um zu sehen, wie arbeiten Krankenkassen, quer eingestiegen in die damals für mich ja größte konkrete Kasse vor Ort. Das war damals der AOK Berlin und habe da letztlich knapp 13 Jahre für Krankenkassen gearbeitet, zuletzt eben in der Region Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ich glaube, das ist interessant auch für unsere Zuhörer, dass Sie eben nicht nur in Anführungszeichen Krankenkasse erlebt haben, sondern tatsächlich auch im Versorgungsgeschehen ja dabei waren, also miterlebt haben, wie Versorgung organisiert werden muss, welche Herausforderungen man da auch hat. Und insofern ist das, denke ich, für Sie mit Sicherheit auch ein guter Erfahrungshintergrund.
Ja, und Sie hatten jetzt gesagt, Krankenversicherung ist dann ja relativ ähnlich, ob jetzt auf der Bundesebene oder konkret für eine Krankenkasse. Selbst da gab es nochmal einen Unterschied. Also in der Tat profitiere ich davon, sehr unterschiedliche Einblicke gehabt zu haben. Ja klar, ich kenne das Versorgungsgeschehen. Also bei Intensivpflege in der Häuslichkeit, da habe ich konkrete Bilder im Kopf, da habe ich viele Erfahrungen mitgebracht. Aber auch eine Krankenkasse arbeitet im Vergleich zu uns beiden jetzt auf der Bundesebene sehr, sehr operativ. Und die Themen unterscheiden sich erstaunlich. Also wir setzen gemeinsam DKG, GKV-Spitzenverband, den Rahmen und mit dem arbeiten dann die Kassen und danach richten sich die Abläufe ja in der Versorgung. Aber so 1:1 ist das nicht deckungsgleich.
Wenn man dann aus einer Kasse kommt, wie Sie, aus der AOK und geht dann in den GKV-Spitzenverband, der ja alle Kassen repräsentieren soll, wobei wir ja wissen, die Kassen haben auch unterschiedliche Interessen, wie auch Krankenhäuser und Krankenhausverbände, geht man dann sozusagen mit einem gewissen Auftrag von der AOK in so einen Spitzenverband, so nach dem Motto, aber wir erwarten schon, dass du nicht vergisst, dass du mal bei der AOK warst und insofern hat man dann so ein bisschen auch so ein Ticket?
Also das Ticket hat man bis zu dem Zeitpunkt, wo man benannt wurde. weil wir sind drei Vorstände. Sie haben sich ja jetzt auch erweitert bei der DKG und darüber freuen wir uns. Wir haben ja drei Vorstände beim GKV Spitzenverband und in der Tat konnten letztlich für diese drei Positionen die drei in Anführungsstrichen ganz großen Kassenartenverbände die Auswahlempfehlung geben. Mhm. Und ja, in der Tat bin ich Herrn von Stackelberg dann auf dem AOK-Ticket nachgefolgt. Mhm. Aber just in dem Moment, als der Verwaltungsrat diesen Beschluss gefasst hat, natürlich endete jetzt das AOK-Ticket. Also wir vertreten alle gesetzlichen Krankenkassen. Natürlich habe ich eine Sozialisation erfahren. Ich habe auch viel Versorgung vor Ort kennenlernen können in drei Bundesländern. Davon profitiere ich auch. Aber also das Netzwerk war vorher schon groß. Das hat sich jetzt noch exorbitant erweitert in Richtung der Kassen. Und da kommt mir entgegen, Jurist zu sein. Wir sind letztlich ja zu der Neutralität auch hinerzogen und ausgebildet worden. Ja klar, ich gucke ganz neutral auf Sachverhalte und finde dann gemeinsam ja mit Ihnen als Partner letztlich die Wege, die wir für die Versorgung brauchen.
Jetzt ist es ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, beim GKV Spitzenverband ganz ähnlich wie bei der DKG. Auch wir repräsentieren als Verband ja wirklich ein weites Spektrum von den Universitätskliniken, ich sag mal, bis zum kleinen Grundversorger im ländlichen Raum, kommunale, öffentliche, frei gemeinnützige, kirchliche Häuser. Die Interessensunterschiede sind groß bei unseren Mitgliedern und bei unseren Mitgliedsverbänden. Muss man sich das auch beim GKV Spitzenverband im Hintergrund so vorstellen, dass es da auch vielfach in den internen Runden darum geht, unterschiedliche Interessen der Krankenkassen und Krankenkassenarten auszugleichen, zu balancieren und Kompromisse zu finden? Oder gibt es da doch eine ganz große Schnittmenge und man ist sich fast immer einig?
Ich denke, es gibt Parallelen in unseren Strukturen und auch in der heterogenen Welt, wobei ganz klar vorangestellt in grundlegenden Punkten gibt es übereinstimmende Interessen, also aller gesetzlichen Krankenkassen. Aber natürlich ist es so, dass sich die Krankenkassen von ihren Strukturen ja ganz erheblich unterscheiden. Wir haben aktuell 97 gesetzliche Krankenkassen. Die sind ein Stück weit geclustert in große Kassenartenverbände. Und natürlich sind die sowohl von der Zusammensetzung, was ist das Versichertenklientel, sind sie regional aufgestellt, sind sie bundesweit aufgestellt. Dadurch haben sie unterschiedliche Arbeitsmethoden, andere Kooperationsmöglichkeiten und natürlich ergeben sich daraus auch Unterschiede. Und das Credo auf der Ebene GKV Spitzenverband, was sich auch bewährt hat, das ist, wettbewerbliche Themen lassen wir außen vor. Insbesondere auch bei Fragen Einnahmesicherung, Finanzierungsthemen. Das sind die doch sehr wettbewerblich geprägten Themenpunkte. Wiederum Versorgungsthemen werden doch mit viel Schnittmenge betrachtet. Es gibt dafür ja auch durch Minister Spahn in der letzten Legislatur eingerichtet Arbeitsgruppen, die sind ziemlich vielfältig. Also die gehen bis auf die Vorstandsebene. Da hatte Herr Spahn dazu beigetragen, das ist der Lenkungs- und Koordinierungsausschuss. Da muss man sich vorstellen, alle 6 Wochen beraten ausgewählte Kassenvorstände, dann Vertreter auch der Kassenartenverbände und unsere Verwaltungsratsvorsitzenden mit uns als Vorstand über die nächsten Themen. Teilweise sind natürlich auch dann Themen aus dem Krankenhausbereich berührt. Die haben eine besondere Relevanz ja für die einzelnen Kassen. Aber spezifische Themen werden wirklich auch dann auf Expertenebene. Wir haben also nahezu 100 Arbeitsgruppen. Mhm. Und die beraten dann mit Kassenvertretern, Kassenartenvertretern über das weitere Vorankommen in unseren Verhandlungen, in unseren Gremien.
Mhm. Ich würde gerne mal zum ersten inhaltlichen Thema kommen. Das ist die Pandemie. Manche sagen, sie ist vorbei. Andere sagen, im Herbst kommt sie wieder. Vielleicht sogar noch mal heftiger, als wir sie zuletzt erlebt hatten. Wie auch immer, sagen können wir es nicht. Aber zurückblicken können wir schon mal so ein bisschen. Und ich will mit Ihnen mal darüber reden, wie wir so den Anfang erlebt haben. Also Februar, März 2020, als dann die Berichte kamen, dass die Pandemie auch in Europa angekommen ist. Die ersten Erkrankungen in Italien, die Bilder da waren. Dann in Bayern war es, glaube ich, wo die ersten Patienten aufgetaucht sind. Später dann bei dieser Karnevalsveranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Spätestens da war uns, glaube ich, allen klar, okay, das geht nicht an uns vorüber und das wird uns erwischen, in welcher Weise auch immer. Gab es für Sie da auch so einen Moment, an den Sie sich erinnern, wo Ihnen auch klar geworden ist, das wird möglicherweise unsere Arbeit für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre massiv verändern? Dann kommt was auf uns zu, was alle bisherigen Prioritäten durcheinanderwirbelt. Gab es da so einen Moment bei Ihnen oder war das eher so ein Entwicklungsprozess, wo man jeden Tag ein bisschen schlauer geworden ist und man sich immer mehr darüber im Klaren wurde?
Rückblickend gibt es so einige Situationen, an die ich dann häufiger gedacht hatte. Auch so, wie damals die Einordnung war und wie sich dann letztlich also durch all die Erfahrungen das Bild verschoben hat. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich Anfang Februar 2020 im Skiurlaub gefragt wurde von einem nahestehenden Freund, wie wir denn als GKV-Spitzenverband jetzt einordnen würden, also diese neue Erkrankung, die da in China aufgetreten ist und wo jetzt so einzelne Fälle auch schon weltweit sichtbar werden. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt das so ein bisschen eingeordnet, wie auch Infektionskrankheiten, die dann immer mal wieder im Gesundheitswesen eine Relevanz hatten. Also ich stehe auch, also wie Sie, in engem Austausch, also mit Ärzten jetzt auf allen Ebenen, nicht nur in unserem Haus oder bei Kassen. Und ich hatte damals wirklich sehr entspannt und rein Herzens gesagt, ach, das erscheint jetzt sehr dramatisch, aber das ist auch nicht anders als diese Wellen, die wir in 2008 hatten und so weiter. Also das wird sich regeln. Und kurze Zeit später war schon klar, dass diese Bewertung, diese Einschätzung komplett verfehlt war. Und dramatisch fand ich echt, dass dann ab dem 17. März auch die Schulen geschlossen waren. Ich habe auch schulpflichtige Kinder, kleinere Kinder. Das war so eine richtige Zäsur. Und als wir dann, an der Stelle war das noch Ihr Vorgänger, Herr Baum, als wir da mal, ich glaube irgendwie 23:30 nachts, hatten wir dann mit dem Minister eine Telefonschalte zu der Frage, wie wird der Rettungsschirm für die Krankenhäuser jetzt realisiert? Wir haben Wochenenden dann in solchen Beratungen, da waren sie auch eingebunden, also verbracht, wo wirklich jetzt in diesem Netzwerk aller Partner ausgelotet wurde, wie gehen wir jetzt klug vor, was braucht es, welche Sicherungsmaßnahmen müssen wir treffen? Und in dem Moment war ja spätestens komplett klar. Wir sind in einer riesengroßen Ausnahmesituation. Und natürlich, die Bilder von Bergamo, die haben uns ja alle geprägt. Also noch über viele Wochen, Monate in dieser ersten Phase der Pandemie.
Ja, Sie haben ja die Tage angesprochen, in denen der Rettungsschirm quasi kreiert wurde. Wir erinnern uns alle noch daran, als Kanzlerin Merkel und Minister Spahn vor die Presse getreten sind und dann auch deutlich gemacht haben, die Krankenhäuser sind jetzt aufgefordert, nur noch das medizinisch unbedingt Notwendige zu tun, sich bereit zu halten für den großen Ansturm, den man erwarten musste. Auch wir waren uns ja bei weitem nicht im Klaren, was da letztlich alles kommt. Also Regelsystem wirklich runterfahren. Und in dem Moment war auch allen klar, unser normales Finanzierungssystem ist für so einen Fall einfach ungeeignet, weil wir ja immer sehr leistungsabhängig auch finanzieren und keiner wusste, was da kommt. Da gab es ja wirklich Nachtsitzungen, Sie haben es angesprochen. Ich erinnere mich noch an Tage, wo wir dann versucht haben, irgendwie, ich nenne das mal so, die Kuh vom Eis zu kriegen, auch gemeinsam. Und dann gab es von unserer Seite durchaus irgendwann auch den Impuls, jetzt lass uns auch nochmal mit der AOK sprechen. Das war ja auch so ein Thema, wo wir dann einen Vorschlag gemacht haben, gemeinsam AOK und DKG, der, glaube ich, inhaltlich gar nicht so verkehrt war, wenn man zurückblicken würde. Ich will das jetzt gar nicht fachlich ausführen. Aber die Reaktion darauf war sehr heftig. Wir haben wahrgenommen, dass die GKV-Gemeinschaft da gar nicht mit einverstanden war, dass da jetzt einzelne Kassen dann da vorbrechen oder Kassenverbände. Und Herr Litsch, der das damals ja gemacht hat, der musste auch ganz schön, glaube ich, heftige Kritik einstecken und zurückrudern. Wie auch immer, also da hat man schon gemerkt, das ist ein ganz schwieriges Feld. Jetzt haben wir ja dann einen Rettungsschirm gehabt, von dem ich sage, der war zwar am Anfang komfortabel für die Krankenhäuser in der Summe und weil ein relativ hoher Durchschnittsbetrag gezahlt wurde, der für Häuser, die eher geringere Tageserlöse hatten, einen niedrigeren CMI, für die war das gut, keine Frage. Für eine Universitätsklinik war es nicht wirklich gut und das ist dann eben immer so mit diesen Durchschnittswerten. Dann hat ja der Corona-Beirat, in dem Sie ja auch drin waren, das glaube ich, ganz konstruktiv diskutiert. Wie haben Sie da das Miteinander zwischen den Kolleginnen und Kollegen der DKG und Ihren Leuten im Corona-Beirat erlebt?
Ja, derweil Sie ausführen, sind die Bilder jetzt auch in meinem Kopf wieder sehr präsent. Es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Ich habe auch wahrgenommen, es gab da sehr unterschiedliche Lösungsansätze und ja, es wurde auch ganz emotional dann diskutiert, was ist der beste Weg. Da bin ich allerdings als Jurist auch aufgeschlossen, so als Anwalt lebt man letztlich ja von diesen unterschiedlichen Positionen und das ist auch okay, also die Welt nicht nur gleich zu sehen. Wir haben natürlich jetzt als jetzt GKV-Spitzenverband immer die Gesamtebene im Blick, dadurch in der Tat auch andere Präferenzen zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich fand in der Tat auch wie Sie, dass der Corona-Beirat, den Herr Spahn zusammengesetzt hatte aus Vertretern, ja auch der Wissenschaft, da waren Herr Ogotzki, Herr Busse eingebunden, dann eben von der Krankenhausseite, Kassenseite waren noch zwei Vorstände gesetzt, gesetzlichen Krankenkassen neben meiner Person eingebunden und wir hatten noch eine Vertreterin auch der privaten Krankenversicherung. Ich habe das noch wirklich exakt in Erinnerung, auch als wir die ersten Male tagten und das war eine beklemmende Situation, damals auch so für mich und ich hatte damals auch an der Stelle eingeführt und habe gesagt, ja, was ich voranstellen möchte, ist, dass ich allerhöchsten Respekt habe vor der Arbeit in den Krankenhäusern aktuell. Das ist eine Erkrankung jetzt mit einer Dimension, die man zu dem Zeitpunkt, man konnte sie nicht abschätzen. Sie war bedrohlich, also sie war gefährlich. Eine Vielzahl von Menschen ist gestorben. Bergamo hatten wir erwähnt. Das war fast schon auch wie so eine lähmende Angst. Und ja, klar erkennbar war, in den Krankenhäusern lief die Arbeit auf Hochtouren. Und ich hatte da wirklich auch deshalb großen Respekt, weil natürlich die einzelnen Ärzte, Pflegekräfte, die haben sich da auch zum Wohle eben der Erkrankten ins Geschehen geworfen, auch ohne Rücksicht an der Stelle auf sich selbst. Ja. Und das war, muss ich sagen, wirklich so ein Moment, da hatte ich viel, also Respekt, auch Ehrfurcht, ja, also vor dem Tun. Das war letztlich natürlich auch mit ein Punkt, der hat das gesamte Zusammenspiel mit geprägt. Niemand hatte in dem Moment die Antworten auf alles, was da als Fragen stand. Aber alle hatten eine wirklich große Bereitschaft und auch eine ehrliche Bereitschaft, hier gemeinsam Lösungen zu finden und abzuwägen, was wird jetzt gebraucht, was ist das Beste. Und die Phase war nicht nur im Beirat, ja, das war eine Ebene, ne, aber auch zwischen uns als Partnern in der kollektiven Selbstverwaltung. Das war wirklich eine Phase, wo wir intensiv, eng gearbeitet haben, konstruktiv, schnell gearbeitet haben und letztlich, glaube ich, dadurch auch der Politik extrem den Rücken frei halten konnten, weil insgesamt, muss man schon sagen, ist das Gesundheitssystem in Deutschland auch gut durch diese Pandemie gekommen. Ne? Also bei allen jetzt Einzelfacetten, klar, wo wir auch raufgucken können, aber die das System, also in dieser Selbstverwaltung, das hat wirklich alle zu klärenden Punkte abgeräumt für die Politik. Wir hatten ja immer nur so einen abstrakten Rahmen.
Ja, ja.
Und dann mussten wir es gemeinsam abstimmen, besprechen, wie läuft es ab, mit welchen Vergütungen ist es verbunden. Ne? Und das hat auch aus meiner Wahrnehmung hervorragend funktioniert.
Also ich teile da Ihren Eindruck und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Mein Eindruck war, da ist auch ein Stück weit schon auch Vertrauen entstanden, wo man sagen konnte, Mensch, vorher, wenn man da in den offiziellen Runden gesessen hat und sich über die alten Streit- und Konfliktthemen unterhalten hat, da gibt es ja auch verhärtete Positionen, das ist ja einfach so. Aber in diesem Moment ist schon auch klar gewesen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, wir müssen jetzt gemeinsam nach Lösungen suchen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Das hat man auf allen Ebenen erlebt, Sie haben es wahrscheinlich auch intern erlebt, wir haben es in den Krankenhäusern, zwischen den Krankenhäusern erlebt. Da war wirklich so ein anderer Geist in dem Moment da, wo man nur hoffen kann, dass er ein Stück weit bewahrt wird oder hinübergerettet werden kann in diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich glaube, es ist zu früh oder es ist jetzt auch für uns gar nicht die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Pandemie jetzt quasi auszuwerten, zu analysieren. Ich teile Ihre Auffassung. Wir sind, glaube ich, ganz ordentlich durch diese Krise gekommen. Auch was die Krankenhäuser angeht, bin ich schon der Auffassung, dass wir für uns in Anspruch nehmen können, dass wir unseren Beitrag gut geleistet haben, bestmöglich vielleicht auch. Und die Welt ist bunt, es gibt natürlich verschiedene Facetten. Es gibt ja aber auch den einen oder anderen, Sie haben eben Herrn Busse mal erwähnt, die kommen jetzt so um die Ecke und das ist für uns ein bisschen befremdlich und sagen, die Pandemie hat eigentlich gezeigt, dass wir keine gute Struktur in Deutschland haben, was die Krankenhausversorgung angeht. Dass es Verbesserungspotenzial gibt bei der Struktur der Krankenhausversorgung, das sagen ja sogar wir. Das ist für uns sozusagen jetzt nicht sakrosant, dass alles so bleiben müsste, wie es ist. Aber würden Sie dem zustimmen, dass die Pandemie jetzt explizit gezeigt hat, dass wir in Deutschland ein Problem in der Krankenhausstruktur haben? Ist das wirklich so, auch aus Ihrer Sicht?
Ich meine, dass es eines unserer ersten Treffen war, noch durchaus vor der Pandemie. Da waren Sie noch in etwas anderer Rolle dann als Präsident der DKG an der Seite von Herrn Baum. Und da war an der Stelle noch nicht zu erahnen, was auf uns zukommt mit der Pandemie, aber wir haben da schon sehr offen, konstruktiv darüber gesprochen, dass insgesamt natürlich in der Gesundheitsversorgung in Deutschland sich auch angestaut haben Reformpunkte, eben natürlich auch im Krankenhausbereich. Und wir hatten auch quasi Gespräche aufgenommen, an welchen Stellen gibt es Schnittmengen, wie kann man letztlich Versorgung gut gestalten. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht explizit irgendwie nur zurückzuführen auf den Blick der Pandemie. Da gab es sicherlich Punkte, die sich dann aufzeigen, bestätigen. Sie hatten ja vorhin angesprochen, auch der Rettungsschirm, der begann zunächst so als Gießkanne, wo man dann dachte, oh Gott, erstmal Status quo hier erhalten, wer weiß, was kommt. Wir brauchen sozusagen die Absicherung wirklich jedes Einzelnen, zum Beispiel auch Krankenhauses. Und dann hat sich gezeigt, es gibt natürlich jetzt in der spezifischen Erkrankung auch geeignetere Kliniken. Und sehr schnell ist ja dann auch zwischen uns und in dem Beirat am Gesundheitsministerium erarbeitet worden, dass man sich jetzt an bestimmten entweder Fallzahlen oder auch bis hin, dass im Laufe der Pandemie Notfallstufen, also Strukturen, dass man sich daran orientiert und letztlich Bundesmittel dann knüpft, ein Stück weit zielgenauer an letztlich auch die Versorgungsmöglichkeiten von Häusern eben für beispielsweise zu beatmende Patienten. Ne? Also, dass man letztlich natürlich diese Strukturen, die wir im Krankenhausbereich ja auch gemeinsam entwickelt haben, zum Beispiel in der Notfallversorgung, die vom GBA entwickelten 3 Notfallstufen, dass die natürlich auch dann Hilfestellung geben, Indiz sind, also was sind die geeigneten Häuser, die wir jetzt gerade brauchen in der Situation der Pandemie. Also ich sehe jetzt die Pandemie hier, ja, man könnte vielleicht sagen wie so ein Brennglas, aber das ist jetzt nicht irgendwie der Treiber gewesen, dass wir jetzt Reformen uns wünschen oder dass wir einfach sagen, da gibt es Bedarfe. Was mir auffiel, ist jetzt an der Stelle nicht sozusagen die Punkte jetzt von Herrn Busse, aber was mir auffiel, dass natürlich die Frage Pflege im Krankenhaus, Zufriedenheit jetzt der Pflegekräfte mit der Arbeitssituation, das ist natürlich enorm in die Öffentlichkeit gerückt als Thema. Das war auch schon in den Jahren zuvor, vielleicht sogar auch in Jahrzehnten, könnte man schon fast sagen. Also eine Thematik, über die wir in Fachkreisen dann auch gesprochen haben. Aber jetzt in der Öffentlichkeit war es in besonderer Form durch die Pandemie das Thema.
Ja. Also wir haben... Also ich persönlich habe es auch so erlebt in der Pandemie. Ich war ja damals, Sie haben es ja angesprochen, ehrenamtlich Präsident der DKG, im Hauptberuf noch Geschäftsführer eines Krankenhausunternehmens, eines öffentlichen, mit verschiedenen Häusern. Schwerpunkt Psychiatrie, aber auch somatische Häuser, auch mit Notfallstufen, so wie Sie es beschreiben. Die waren natürlich in der Zeit stark auch mit Corona-Patientinnen und Patienten belastet, aber ich sag mal, unsere Psychiatrien, die ja gar nicht unter dieses Notfallstufenkonzept fallen, die hatten natürlich auch Infektionspatienten. Unsere Mitarbeiter hatten auch die große Sorge, was passiert eigentlich, wenn jetzt bei uns Menschen erkranken? Wir haben ja die Bilder der Altenheime vor Augen gehabt, wo viele Menschen gestorben sind. Das war ja die erste Phase der Pandemie, wo es noch keine Impfstoffe gab. Also die Herausforderung war dort vielleicht eine andere, aber sie war auch enorm groß. Man musste auch dort Infektionsschutzbereiche organisieren, Mehrbettzimmer mussten reduziert werden. Der Aufnahmedruck in der Psychiatrie war eigentlich relativ unvermindert, gerade weil auch Tageskliniken geschlossen werden mussten dann Patienten in den vollstationären Bereich. Ich erzähle es nur deshalb, um auch nochmal deutlich zu machen, dass wir schon oftmals erlebt haben, der Blick war sehr eng auf die Häuser mit Intensivstationen, wo dann der beatmete Covid-Patient lag. Das kann ich gut verstehen. Dass aber schon eine ganze Reihe auch an Fachkliniken oder anderen Häusern mit diesen Herausforderungen sehr beschäftigt war und die Mitarbeiter da auch sehr belastet waren. Das kommt uns in der Diskussion, so im Rückblick auch oftmals ein bisschen zu kurz, wobei ich verstehe.
Es ist jetzt nur wie so ein Zeitraffer. Ja. Ne? Also Sie haben vollkommen recht, da könnte man viele andere Aspekte noch ansprechen, was ja auch durch dieses eingeführte Divi-Register dann relativ schnell irgendwie eine Erkenntnis war, auch jetzt so dann in der breiteren Öffentlichkeit, dass so ein Überblick über das Versorgungsgeschehen, also übergeordnet, ne? Außerhalb jetzt der jeweiligen Häuser, dass das zur Steuerung, sagen wir mal, bis hin zum Gesundheitsminister eben nicht gewährleistet ist. Ne? Also die Frage Digitalisierung an der Stelle so in der, sind da irgendwo Daten transparent, auf die man schauen kann, um zu sehen, wie entwickelt sich das? Haben wir es im Griff? Müssen wir gegensteuern? Das war auch so ein Punkt, der zwischen uns und ja auch dann in diesem Beirat doch schnell deutlich wurde. Das hat sich vielleicht jetzt durch diesen Punkt der Pandemie nochmal beschleunigt, dass man darüber dann abgewogen hat und diskutiert hat, wie kriegen wir hier mehr Transparenz, wie erreichen wir letztlich hier den guten Überblick, um steuern zu können. Und ich glaube, das waren auch wenige Tage, kurze Wochen, bis das Divi-Register dann zum Beispiel ja entstanden ist und dann auch Aufschluss gab. Ne?
Also wir haben definitiv ein Problem mit der Digitalisierung, Datentransparenz bei uns Gesundheitswesen insgesamt, auch im Krankenhausbereich. Dafür gibt es auch viele Gründe und da muss dringend was passieren. Da sind wir uns, glaube ich, absolut einig. Ich sag mal, meine Begeisterung fürs Divi-Register, was in dem Moment da war und funktioniert hat, das war wichtig, ist so in der Perspektive nicht so groß, weil das aus unserer Sicht natürlich auch ein maximal analoges Ding ist. Denn man muss wissen, da sitzt dann morgens derjenige, der dann eben auserkoren wurde von der Intensivstation und guckt analog ins Krankenhausinformationssystem. Welche Patienten habe ich denn da? Und gibt das dann händisch ein in dieses DIVI-Register, was wir brauchen. Und ich glaube, darüber sind wir uns auch einig, wir brauchen eine automatisierte Ausleitung von Informationen aus den Krankenhausinformationssystemen an die jeweiligen Stellen, die dann eben auch gefragt sind, um Daten zur Verfügung zu haben, um Steuerung auszuüben, Koordination zu machen und Ähnliches. Deshalb, ich glaube, was jetzt nicht passieren darf, dass die Regierungskommission auf die Idee kommt, dass dieses analoge System, DIVI-Register, jetzt auch noch auf alle Stationen ausgeweitet wird. Und da auch dann jeder, immer einer sitzt, guckt ins KIS und schreibt das rein. Wir müssen unbedingt eine Schnittstelle bauen und da ist viel Zeit ins Land geflossen. Das ist ein echtes Problem. Also müssen wirklich die Echtdaten dann auch zusammengeführt werden.
Da sind wir uns einig, also dass hier nicht letztlich Aufwand erzeugt werden soll durch Erfassung und Übertragung, ja, das war eher so als, es gab ein Instrument, ein Tool, um einen Überblick zu haben und ja, wäre es automatisch ausgeleitet worden, dann wäre es ideal gewesen. Es zeigt sich ja aber auch in diesem wirklich hohen Antragsaufkommen, jetzt nach dem Krankenhauszukunftsfonds, dass die Kliniken da auch großes Interesse haben.
Absolut,
ne? Also da war ja eher sozusagen das BMG oder BAS, die waren ja eher lahmgelegt, ne? Weil wirklich so eine große Zahl eben von Anträgen eingegangen ist. Wir sind da als GKV-Spitzenverband überhaupt ja gar nicht eingebunden, sondern eher nur interessiert, wie einfach der Prozess angenommen wird, wie es vorangeht. Und das ist ja an der Stelle ein tolles Signal.
Ja. Also die Bereitschaft zur Digitalisierung, die ist in den Kliniken absolut vorhanden.
Die Arbeitserleichterung, die damit verbunden wäre, ne? Auch so von der Qualität, also letztlich für die Häuser, das hat so viele Vorteile, aber ist ja immer die Frage, begibt man sich rein in den Prozess? Und ich sehe das auch, dass sie da offen sind.
Blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Gesundheitspolitik, Reformen. Wir haben viel gelesen im Koalitionsvertrag. Manches haben wir auch nicht gelesen, was wir gerne gelesen hätten, wie auch immer. Der Minister hat sich ja jetzt entschieden, eine Regierungskommission zu bilden. Wir beide haben angemerkt, dass wir doch da reingehören, GKV-Spitzenverband und Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das hat man außen vor gelassen. Es kommt einem so vor, so nach dem Motto, wir wollen nicht die, die da drin haben, die möglicherweise von Reformen betroffen sind, die vielleicht dann Dinge blockieren könnten durch ihr Zutun. Also es ist schon etwas, wo man sich etwas an den Rand gedrängt fühlt. Ist das auch Ihr Empfinden?
Also die Regierungskommission war ja von Herrn Lauterbach recht früh immer so eingeordnet worden, wie wir brauchen da einen Kreis aus Wissenschaftlern und die sollen dann spezifische Fragen beantworten. Als ich das erste Mal gehört hatte, habe ich mir das auch gedacht, naja gut, ist vielleicht irgendwie so ein Weg, den man sich mal so theoretisch auch überlegen kann. Könnte. Ich habe das an der Stelle mir nicht vorstellen können, dass es tatsächlich dann der Weg der Umsetzung sein wird. Ja, ich war dann auch erleichtert wahrzunehmen, dass Sie als Deutsche Krankenhausgesellschaft das ganz ähnlich sehen und wir auch nochmal gemeinsam dann formuliert haben, bitte uns, die wir hier in der Praxis, also wir die Akteure sind, die in der Umsetzung sind, bezieht uns unbedingt mit ein. Weil natürlich ist es nie schlecht, wissenschaftlich auf eine Thematik zu schauen. Jetzt ist aber auch klar, im Gesundheitswesen, insbesondere auch in der Krankenhausversorgung, ist das in der Vergangenheit auch schon häufig getan worden. Also es gibt ganz viele Erkenntnisse über jetzt sozusagen Entwicklungen, die vollzogen wurden, über Möglichkeiten, wie verbessert werden kann. Und schlussendlich sind wir diejenigen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wie wir auch in der Pandemie letztlich die konkrete Umsetzung gesichert haben. Wir sind diejenigen, die pro Jahr im Durchschnitt 50 Verträge miteinander schließen, dass die Krankenhausversorgung tatsächlich laufen kann, dass alle Themen sozusagen geklärt sind, erstmal in dem Verhältnis nur zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen. Da kommt natürlich noch das Verhältnis dann zwischen den Krankenhäusern und den Versicherten, jetzt völlig klar, ne? Also ich mache nur einen kleinen Ausschnitt, aber wir sind diejenigen, die im gemeinsamen Bundesausschuss sitzen, die wissen, welche Richtlinien werden da beschlossen, was wurde entwickelt, wie sind die Rahmenbedingungen. Also wir kennen die praktischen Abläufe gemeinsam, ne? Die Kliniken sozusagen, deren Arbeitswelt. Und nun hat Herr Lauterbach tatsächlich auf uns da verzichtet, für dieses Reformvorhaben, was ja im Koalitionsvertrag formuliert ist, glaube ich, war das jetzt nicht der günstige Schritt. Ja, also klar stehen wir ja zur Verfügung, Herr Gass, Sie haben das ja auch betont. Wir dann auch natürlich werden wir mitwirken, gehen ja gemeinsam davon aus, dass wir dann auch angehört werden. Aber etwas theoretisch zu konstruieren, was in der Praxis nicht gefragt ist, nicht gebraucht wird oder längst geklärt ist, ist jetzt nicht effizient im Vorgehen. Ne? Und darum bin ich auch enttäuscht über diese Art der Regierungskommission. Es gab Tatsache zwischendrin auch eine Tonart, ich habe die dann wieder zur Seite geschoben, aber die war so ähnlich, wie Sie das ja formuliert hatten, in die Richtung, naja, da wo man alte Zöpfe abschneiden muss, sollte man diejenigen nicht einbinden. Gerade die Pandemie hat doch gezeigt, wie wir letztlich, also konstruktiv, also im Interesse von Versorgung, auch von Wirtschaftlichkeit, ganz schnelle Lösungen gefunden haben. Und hier unterstellt, dass wir nicht hinreichend konstruktiv mitwirken, das war komplett verfehlt aus meiner Sicht. Also da gab es genug Belege jetzt über mehr als 2 Jahre, dass wir hier geeignete Partner wären.
Also ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Ich glaube, dass der Auftrag, der an diese Kommission erteilt wurde, man kann ja jetzt, wie wir das ja auch tun, trefflich darüber streiten, wer da alles reingehört, aber eigentlich muss ja vorweg ein klarer Auftrag politisch formuliert werden. Ich sage das mal etwas vergleichend mit dem Aufgabenfeld, was der Wirtschaftsminister und Klimaschutzminister umsetzt, wo er sagt, und wir wollen bis 2040 Deutschland CO2-neutral haben. Dann weiß ich sozusagen als Kommission, was ist meine Zielmarge, was ist meine Perspektive. Ganz so auf eine Kennzahl kann man es im Gesundheitswesen natürlich nicht bringen, aber tatsächlich weiß ja im Moment niemand, was denn die 17 Ministerinnen und Minister in Bund und Länder für eine Krankenhausversorgungsstruktur in Deutschland anstreben. Also wir wissen es zumindest nicht. Ich gehe davon aus, dass der GKV-Spitzenverband da auch keine internen Informationen hat. Und man hat ja wirklich auf der politischen Ebene bisher nicht den Versuch unternommen, mal eine solche Strategie, ein solches Zielbild zu formulieren, damit man dann gerne sicherlich auch Wissenschaftlern den Auftrag erteilen kann, die richtigen Maßnahmen zur Erreichung einer solchen Zielmarge dann zu erarbeiten. Also das ist zumindest mal unsere Wahrnehmung. Ich frage mal jetzt etwas provokant, hat der GKV-Spitzenverband ein klares Zielbild, wie Krankenhausstrukturen in Deutschland aussehen sollen?
Na, wir haben uns, wie Sie, natürlich auch diesen Koalitionsvertrag sehr genau angeschaut und auch so gesucht nach der Lösung, die jetzt die Koalition also vorschlägt. Der gute Punkt ist ja, dass die Reform des Krankenhausbereichs so ausdrücklich genannt wird, ne? Hin zu einer modernen, bedarfsgerechten Krankenhausversorgung. Und jetzt wissen wir aus den zurückliegenden Jahren, dass es irgendwie recht schwer in so einem ganz großen Wurf einen Bereich irgendwie komplett zu verändern, zu reformieren. Das ist auch die Frage, an welchen Stellen besteht da der Bedarf, was braucht man? Wir sehen ansonsten ja eher so kleinere Begriffe, also Fragmente, die irgendwie darauf hindeuten, dass natürlich auch die Finanzierung weiterentwickelt werden soll. Das kann natürlich auch zu einer strukturellen Weiterentwicklung führen. Also hier werden wird zum Beispiel die Vorhaltefinanzierung ja genannt. Es werden im Koalitionsvertrag so als kurzfristige Handlungsfelder eben 3 Bereiche genannt, die wohnortnahe Versorgung ja abbilden, wenn man darauf schaut, also eben die Pädiatrie, die Geburtshilfe, Notfallversorgung, und das ist hervorgehoben im Koalitionsvertrag. Und letztlich wird natürlich auch angesprochen, dass sich ambulantisierungsfähige Leistungen letztlich aus den Krankenhäusern wegentwickeln sollen, weiterentwickeln sollen oder eben eingeordnet werden sollen als ambulante Leistungen. Also das ist dann mit einem von mir eher ungeliebten Begriff verbunden mit den Hybrid-DRG.
Aber warum das mögen sind so, Sie den nicht?
Ach, das ist letztlich so ein Punkt. Es gab einfach dieses Projekt in Thüringen, wo ja eine große Krankenkasse und dann natürlich auch Partner auf Seiten der Kliniken, auf Seiten der Ärzte ein gemeinsames Projekt gemacht haben, was gut ist, was klug ist, um zu schauen, wie kriegen wir Leistungen aus den Krankenhäusern spezifisch raus, die auch ambulant erbracht werden könnten. Und das Projekt ist einfach nur grandios gescheitert. Darum mag ich den Begriff nicht. Und die hatten so diese Hybrid-DRG als ihr Vergütungsmodell so stark genutzt, auch jetzt in dem Selbstmarketing, wo ich sage, ach nee, wir brauchen jetzt nichts, was nur gut klingt, aber praktisch nicht funktioniert. Mich erinnert es so stark daran. Es ist aber ein Feld Ambulantisierung natürlich, was viel komplexer ist als nur eine Option auf Hybrid-DRGs. Wir arbeiten ja auch an dem Katalog, an der Erweiterung ambulantes Operieren. Also da in der Tat lässt der Koalitionsvertrag vieles offen. Aus Sicht der GKV, das wäre wahrscheinlich dann so ein extra Podcast, ließe sich natürlich auch ganz viel erklären und erläutern. Was gibt es für Ideen, wie also die Krankenhausversorgung weiterentwickelt werden kann, wie wir das schaffen, bedarfsgerechte Versorgung gezielt, also bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Ich würde an der Stelle aber auch betonen, wir haben im Krankenhausbereich an vielen Stellen gute Strukturen ja schon aufgebaut, an denen wir auch weiterentwickeln könnten. Wir hatten vorhin gesprochen über die Notfallversorgung. Das ist ja letztlich auch ähnlich wie der Koalitionsvertrag, das mit Versorgungsstufen vorsieht, ja auch schon ein Modell, wo wir hier im gemeinsamen Bundesausschuss Versorgungsstufen der Notfallversorgung definiert haben und wo letztlich Kliniken Zuschläge erhalten. Das ließe sich ja als Modell gedanklich auch übertragen als Vorhaltefinanzierungsmöglichkeit, wenn bestimmte Strukturen vorgehalten werden, dann auch vorhanden sind und wodurch eben auch qualitätsgesichert eine gute Versorgung erfolgen kann. Was wir bei der Notfallversorgung momentan noch nicht erreichen konnten. Das ist die Frage, ist die Bevölkerung um das Krankenhaus herum auch tatsächlich, also so aufgestellt, dass man prognostisch diese Vorhaltung braucht? Also wir sind momentan so weit, dass wir Entfernungsparameter erfassen, dass wir darauf schauen, in 30 Minuten muss erreichbar sein, das nächste Krankenhaus, der Grundversorgung. Wir stützen darauf unsere Sicherstellungsinstrumente, da werden ja auch Zuschläge gezahlt in ländlichen Krankenhäusern, unabhängig von Defiziten. Dann gibt es noch ein Sicherstellungsinstrument auch für defizitäre Häuser. Aber die Frage, wenn ich jetzt an Ballungsräume denke, braucht man wirklich auf genau diesem Fleck jetzt die gleichen Angebote unmittelbar nebeneinander? Entspricht das dem Bedarf der Bevölkerung? Dieser Aspekt wurde bisher noch nicht berücksichtigt.
Ja.
Und das wäre jetzt aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ein Punkt, wie wir die Krankenhausversorgung weiterentwickeln könnten, indem wir nämlich darauf schauen.
Da sind wir natürlich an dem spannenden Punkt, den wir eben schon mal gestreift haben, nämlich, dass dann auch die Krankenhausplanung der Länder ja diese bedarfsgerechten Strukturen irgendwie definieren müsste, damit man daran ansetzen könnte. Im Moment sehen wir nicht, dass die Länder bereit wären, ihre bisherigen Zuständigkeiten in größerem Maßstab zumindest abzugeben. Ein Bundesplanungsgremium oder wie man das immer definieren will. Wir haben ja gesagt, wir können uns bundesweite Orientierungsvorgaben vorstellen, dass wir aber auch dafür plädieren, dass die Zuständigkeit der Länder für die konkreten Entscheidungen verbleiben. Da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, was am Ende richtig ist und was auch funktioniert. Wir haben unsere Zeit schon fast hinter uns. Es gibt ein Thema, das müssen wir beide noch besprechen, das ist das Thema Pflegefinanzierung. Das ist ja auf uns niedergekommen, ja, wie die Jungfrau zum Kinde oder so ähnlich, wie man es auch immer formulieren will. Nach der vorletzten Bundestagswahl, Herr Spahn hat dann gesagt, und ab jetzt werden die Pflegekräfte in den Krankenhäusern quasi nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Jede zusätzliche Pflegekraft wird bezahlt. Und ich glaube, uns war in dem Moment allen klar, was das für eine Aufgabe ist. Und wir erleben es ja jetzt auch im Moment. Krankenhäuser, Krankenkassen sind in einem natürlichen Interessenskonflikt vor Ort. Auch was gehört jetzt ins Pflegebudget, was gehört nicht ins Pflegebudget. Gerade das Ausgangsbudget ist hoch umstritten. Es werden Unterlagen verlangt, die die Krankenhäuser so nicht vorlegen können oder wollen, weil sie sagen, das ist jetzt auch nicht die Rechtsgrundlage. Also der Streit ist vielfältig. Wir müssen, glaube ich, feststellen, also das Ding muss irgendwie in den Griff gebracht werden, sonst kommen wir nicht weiter. Unser Vorschlag war ja dann Thema Pflegepersonalbemessung. Da waren Sie nicht so begeistert drüber, was uns ehrlich gesagt gewundert hat, weil ich gesagt habe, Mensch, eigentlich müssten die Krankenkassen doch daran interessiert sein, jetzt nicht jede zusätzliche Pflegekraft dauerhaft zu bezahlen, weil das ja irgendwann auch völlig Wahnsinn, wenn jetzt jedes Krankenhaus versucht, auf Kosten anderer, auch der ambulanten Krankenpflege, der Altenheime, Pflegekräfte anzuwerben, nur weil die eben entsprechend bezahlt werden. Und deswegen auch das Thema Pflegepersonalbemessung. Aber vielleicht in dem Zusammenhang, haben wir uns ja angenähert in den letzten Monaten, kann man sagen. Wir hatten zuletzt einen Termin mit dem Minister, wo Sie für mich auch wahrnehmbar gesagt haben, okay, es steht jetzt im Koalitionsvertrag und dann muss man das eben auch so zur Kenntnis nehmen und sollte jetzt aber dann auch die Schritte machen, um die Instrumente auf den Weg zu bringen, erst PPR und dann später auch das weiterentwickelte Instrument. Haben Sie da ein bisschen Ihren Frieden gemacht jetzt mit diesem Thema? Kann man das so sagen?
Also rein theoretisch sprechen Sie ja drei Themen an. Wir können sagen, es sind vielleicht zwei Ebenen. Das schwierigste Thema, ich glaube, was wir insgesamt gemeinsam haben, das ist das Pflegebudget. Mhm. Und Ihre Einordnung teile ich absolut. Es war politisch so stark gewollt, dass es schlecht vorbereitet war, als man es ad hoc einführte. Ein System von Selbstkostendeckung, nämlich dieses Budget für alle Pflegekräfte im Krankenhaus, 1:1 vergütet von der Krankenkasse an die Klinik, neben Fallpauschalen, komplexen, leistungsbezogenen Fallpauschalen, die letztlich in der Transparenz, also gewissen Aufschluss, aber eben auch nur bedingten Aufschluss geben können. Das liegt ja in der normalen Situation einer Pauschale. Diese beiden sehr gegensätzlichen Systeme nebeneinander zu führen, ad hoc, ohne im Vorfeld ganz klar Abgrenzungen zu treffen. Wo war Personal bis dato? Wer ist das alles? Das war im Prinzip schon ausgelegt auf einen riesengroßen Konflikt, den nun leider unsere Vertreter jeweils vor Ort miteinander austragen müssen. Auf der Bundesebene schauen wir von Jahr zu Jahr dann unterschiedlich, aber irgendwie zum Schluss angespannt auf die Entwicklung dieses Budgetaufwuchses in dem Pflegebudget. Wir wissen, das ist jetzt 2 Jahre lang um 10% etwa größer geworden. Leider nicht 1:1 im Sinne von, da sind jetzt so viele Pflegekräfte mehr vor Ort, sondern da gibt es Verschiebungen, da gibt es natürlich auch Tariferhöhungen, aber da gibt es immer weiter auch einen Bereich, der nicht plausibilisiert werden kann für alle Beteiligten, insbesondere auf Seiten der GKV und deshalb diesen Streit weiterträgt. Das ist echt ein unerfreuliches Thema. Wir kommen das aber auch in den Budgetverhandlungen nicht zum Abschluss. Wir sind da in Verzug. Hier hat uns schon ein Stück weit auch die Politik etwas Gewünschtes irgendwie eingebrockt, obwohl im Vorfeld gesagt wurde, so kann es nicht funktionieren. Die Praxis hat uns eingeholt, das funktioniert gerade wirklich nicht. Ja, also da zu dem Punkt kommen, wie akzeptieren wir die Qualifikation, da müssen wir schauen, da werden wir weiter dran arbeiten können, auch jetzt bilateral mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der zweite Themenkomplex, so die Arbeitssituation der Pflege im Krankenhaus, ja, das ist ein großes Thema und natürlich beschäftigt uns das auch als Krankenkassen. Also es sind ja letztlich die Pflegekräfte, die da am Limit sind, auch diejenigen, die dann die Versicherten im Krankenhaus, also eben auch nur eingeschränkt gut pflegen können, betreuen können, versorgen können, anders als sie sich das wünschen würden. Und natürlich haben wir dann gemeinsames Interesse, dass sich das verbessert und gut entwickelt. Wir hatten da ein Instrument, einen Vorschlag, den Sie auch mit Partnern eingebracht haben, der jetzt im Koalitionsvertrag steht, im PPR 2.0. Der war von Seiten der GKV als nicht hinreichend wirksam eingeordnet worden. Da gab es einfach unterschiedliche Betrachtungen. Wir haben lange darüber diskutiert. Und ja, also sicherlich ist es ein Instrument, was ein Stück weit Transparenz dann auch herbeiführen kann. Es wird nicht sogleich die Situation der Pflege verändern. Es ist wahrscheinlich auch mit Aufwänden verbunden, nach dem System in allen Krankenhäusern Deutschlands zu erfassen, was der individuelle Pflegebedarf ist. Das waren die Gründe, warum wir immer gesagt hatten als GKV, da muss es doch was anderes geben. Mhm. Und da wir auch das andere gemeinsam entwickelt hatten, nämlich nach einer gesetzlichen Grundlage, wofür wir gemeinsam, Deutsche Krankenhausgesellschaft, auch die gesetzliche Krankenversicherung Vorschläge eingebracht hatten. Wir haben da gemeinsam eine Leistungsbeschreibung abgeliefert. All die, die das SGB V lieben, wissen, das ist im 137k geregelt. Dieses Pflegepersonalbemessungsinstrument, was wir gern ausschreiben würden. Ja, und wir werben ja gemeinsam dafür, dass das parallel als Instrument für die Zukunft auf den Weg gebracht wird. Im Koalitionsvertrag steht, dass PPR 2.0 eine Übergangslösung sein soll. Und im Interesse an einem guten Vorankommen, auch insgesamt für unsere Zusammenarbeit, auch für die Pflege im Krankenhaus, ja, können wir damit auch einen Frieden machen, wenn wir vielleicht dann dieses PPR 2.0 auch noch ergänzen um den Qualifikationsmix, so wie das im Koalitionsvertrag steht. Aber unser Fokus ist als GKV hier diese Ausschreibung und die Pflegepersonalbemessung in der Zukunft zu sichern. Dass wir das, so wie wir es erarbeitet haben, auf den Weg bringen dürfen. Herr Lauterbach müsste hier noch grünes Licht geben. Darauf warten wir gemeinsam. Das würde dann an der Stelle für uns natürlich die ganze Arbeit erleichtern.
Zum Abschluss vielleicht der Versuch, mal in die Glaskugel zu blicken, 10 Jahre vorauszuschauen. Und damit verbinde ich die Frage an Sie. Glauben Sie, dass es uns in 10 Jahren gelungen ist, gemeinsam GKV-Spitzenverband, gesetzliche Krankenkasse, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Politik, das System doch an den wesentlichen Reformbaustellen so weiterzuentwickeln, dass wir dann hier vielleicht sitzen können und sagen können, ja, es ist uns wirklich etwas gelungen im Interesse der Patienten, im Interesse der Versicherten, der Beitragszahler, der Beschäftigten in den Krankenhäusern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, mehr Digitalisierung zu erreichen, also auch Versorgungsangebote zu verbessern, mehr ambulante Versorgung an den Krankenhäusern zu organisieren, Spezialversorgung stärker zu konzentrieren, aber auch die Flächenversorgung nicht aus dem Blick verloren zu haben. Glauben Sie, dass uns das gelingt, oder müssen wir damit leben, dass wir uns wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre, ich formuliere es mal etwas pessimistisch, durchwursteln von einer Einzelreform zur nächsten?
Also ich halte das an der Stelle optimistisch. Also in der Tat glaube ich daran, dass jetzt so dieses Reformvorhaben, dass wir es doch jetzt in der Tat anpacken werden. Und das nicht nur, weil die Signale auch jetzt von allen Beteiligten ja Offenheit mindestens signalisieren, auch Interesse, Wunsch, sondern weil sich natürlich insgesamt sowohl durch die Corona-Pandemie als auch jetzt seit dem 24. Februar aufgrund des Krieges in der Ukraine, es haben sich die Rahmenbedingungen verändert, und zwar so, dass man doch auch wirklich jetzt Handlungsbedarfe als sehr dringlich und wirklich also groß einordnen muss. Und wir haben viel ja auch gesprochen jetzt eben über die Situation der Pflege. Also wir haben eine limitierte Zahl auch von Arbeitskräften, und wir werden an der Stelle diese Ressourcen, egal ob es das Geld ist zur Finanzierung, als auch die Arbeitskräfte und dann Qualität sichern, wir werden das gemeinsam so einsetzen, dass die Versorgung auch gut bleibt in Zukunft in Deutschland. Und dazu gehört, dass wir eben ja, also schrittweise das System weiter verändern und verbessern und reformieren. Ich bin da Optimist an Ihrer Seite.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Stoff-Arnes, für das Gespräch. Vielen Dank auch für das Miteinander in der Selbstverwaltung. Ich glaube, Wir ahnen schon, dass da noch einiges auf uns gemeinsam zukommt. Sie haben eben von 50 Verträgen im Jahr gesprochen, die wir beide schließen oder die unsere Organisationen schließen. Es könnten wahrscheinlich noch ein paar mehr werden, wenn man sich so ein bisschen die Stichworte im Koalitionsvertrag anschaut. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch im gemeinsamen Interesse hinbekommen. Vielen Dank und ja, auch für Sie alles Gute und viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank zurück.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.